Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, grenzübergreifenden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 27. März 2024. Eidgenossen, macht eure Zäune nicht zu weit, mischt euch ja nicht in fremde Händel ein. Diesen Aufruf unseres heiligen Niklaus von Flüe, den habe ich mir nicht immer zu eigen gemacht, sondern ganz im Gegenteil, jeden Tag mische ich mich sozusagen hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde in die fremden Händel ein, in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. Aber ich bitte Sie, verstehen Sie das nicht falsch. Ich versuche da immer wieder konstruktiv einzuwirken, um vor allem auch mir selber klar zu werden als Chefredakteur der Weltwoche, eben nicht der Schweizer Woche, was da draußen vor sich geht. Und Deutschland ist ein Land, das ich enorm schätze. Die Deutschen sowieso, das habe ich seit meiner Kindheit in mir, eine tiefe Verbundenheit durch meine Großeltern, durch die Verwandtschaft. Wir haben so oft die Ferien in Deutschland oder auch in Österreich, in Tarents zum Beispiel, im Tirol verbracht. Und das prägt natürlich und das erfüllt einen bis heute mit einem großen Interesse. Kommt hinzu, dass in meiner Kindheit weniger die schweizerische Dimension eine Rolle spielte, sondern durch meinen Auslandschweizer Großvater war immer Deutschland das ganz große, natürlich auch Aufregerthema, dem mein Großvater berichtete, als ehemaliger Feuerwehrmann in Königsberg 1944, die große Bombardierung durch die Briten. Und er berichtete natürlich vom Zweiten Weltkrieg. Und so haben wir Kinder, vor allem auch ich, ein frühes Interesse dafür bekommen. Und die ganze Fassungslosigkeit des damaligen Geschehens hat man da sich gewissermaßen am Abendtisch oder am Mittagstisch angeeignet, beziehungsweise ist damit konfrontiert worden. Wie ist das möglich, dass ein Land dermaßen abstürzen kann? Was sind da die tieferen Faktoren und so weiter? Wie müssen wir dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr möglich ist? Können wir das überhaupt oder ist das sozusagen in dieser Pandora-Büchse der menschlichen Möglichkeiten immer drin, dass man sich eben aufs Fürchterlichste verrennt, vor allem dann, wenn man den Eindruck hat, absolut richtig zu liegen? Das sind so die Fragen, die mich seither begleiten, als Schweizer und als 25% Deutscher. Aber, und das ist mir wichtig, möchte da nicht als Besserwisser auftreten. Besserwisser, meine Damen und Herren, haben Sie genug Leute, die Ihnen sagen, wo es lang geht. Ich möchte hier auch etwas qualifizierte Zuversicht verbreiten und meinen deutschen Freunden auch Gelassenheit zurufen. Da steckt natürlich auch eine gewisse Anmaßung dahinter, so als ob die Deutschen gewartet hätten, dass da irgendein Schweizer ihnen irgendetwas zuruft. Hoffe, so schlimm ist es noch nicht. Aber vielleicht gelingt es ja trotzdem mit der Weltwoche, die übrigens auch seit langem, über Jahrzehnte hinweg, seit in unserer ganzen Geschichte intensive Beziehungen zu Deutschland pflegt, vielleicht gelingt es eben doch, gewisse Inspirationen, gewisse Münzen da in den Teich zu werfen, um fruchtbare Gedankengänge oder die eine oder andere Diskussion auszulösen. Und etwas, was mich jetzt auch in meinem Studium der Philosophie und der Geschichte sehr stark beschäftigt hat, war immer die Frage der Moral, der Begriff der Moral. Das war ein Abschlussthema für mich und ich durfte damals eine Arbeit schreiben über die schottische Aufklärungstradition. Das klingt jetzt fürchterlich abstrakt, aber ist es nicht. Es ist vor allem sehr interessant und die schottische Aufklärung, 18. Jahrhundert, die ist verbunden mit Namen wie David Hume oder Adam Smith, der große Freihändler, der für mich auch da inspirierend wurde. Bis heute ist der Freihandel für mich eine wichtige Errungenschaft, die es immer wieder zu verteidigen gilt, gerade auch in der heutigen Zeit, wo da die Politik das geopolitische Waffen klirren und da das Säbelrasseln den Freihandel zusehends bedroht. Und diese Schotten, vielleicht ähnlich wie die Schweizer da hinter den Bergen, die Schotten da von ihrer Insel, die haben sehr interessante Begriffe des Moralischen entwickelt. Und für die Briten, für die Schotten, war die Moral damals gewissermaßen die Gesamtheit aller Regeln, die sich da als nützlich erwiesen haben, als tauglich, um für ein gedeihliches Zusammenleben zu sorgen. Und das habe ich dann oft verglichen mit dem Moralbegriff der deutschen Aufklärungstradition. Und da ist nun aus meiner Sicht bemerkenswert, dass die deutschen Denker sich eben nicht sozusagen bei der Geschichte bedient haben oder sozusagen das organisch Gewachsene da, das Regelwerk, das sich herausgebildet hat in den unterschiedlichen Fürstentümern und Herzogtümern, dass sie das zum Maßstab genommen haben, sondern die Deutschen versuchten da festeren Halt zu finden, die großen Philosophen. Sie haben sich den Gestirnen zugewandt oder aber dann mit streng logischen Verfahren den allerletzten Grundsätzen. Und dieser Letztbegründungsanspruch, dieser Gründlichkeitsanspruch, der eben auch die deutsche Philosophie auszeichnet, der unterscheidet das. Also der unterscheidet hier die verschiedenen Moralvorstellungen. Für die einen, für die Briten ist eher etwas die Tradition sozusagen der Leitfaden, und bei den Deutschen war es eben die Logik, war es Kant, war es Hegel, waren es diese großen Denker, die Idealisten, wie man sie nannte. Das scheint mir bezeichnend zu sein. Und meine Erklärung für diese unterschiedlichen Entwicklungen war immer die, dass eben die Briten sich da auf ihrer Insel geschützt, einigermaßen ja, auf das Gewachsene verlassen konnten, während in Deutschland der eigene Grund und Boden, das Territorium, das Gelände stets umkämpft war. Da konnte man eben nicht den Halt finden, sondern man musste eben tiefer graben oder höher streben, um da die letzten Verankerungen zu finden. Der Zusammenhalt, mit anderen Worten, war in der deutschen Geschichte immer prekärer als in anderen Ländern. Und das allein schon aufgrund der geopolitischen Ausgesetztheit, der geografischen Lage da als Mittelland in Europa, als Durchmarschgebiet vieler Armeen. Und ich glaube, das prägt Deutschland bis heute. Und wenn ich jetzt einen Gedankensprung wagen darf in die Gegenwart, dann habe ich den Eindruck, dass auch heute diese Frage, was ist eigentlich Deutschland, was hält uns zusammen, was verbindet uns, was ist wesentlich und vor allem auch, was haben wir gemeinschaftlich, gemeinsam, das ist wieder umstritten. Und die Fragen danach, die werden zum Teil gar nicht gestellt, aber vielleicht lösen sie unterschwellig auch Stress aus und die ganze fiebrige Stimmung, diese auch etwas feindselige, ja, Frontenbildung geradezu, die wir erleben in Deutschland, diese Abgrenzerei und Kontaktschuld und wie all diese damit zusammenhängenden Begriffe lauten. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass im Moment diese Frage, was ist eigentlich Deutschland, was hält uns zusammen, das ist nicht mehr so klar. Und das hat sich natürlich seit der Wiedervereinigung verstärkt und verschärft. Denn, um es ganz einfach zu sagen, im Westen, in der alten Bundesrepublik ist man ja aufgewachsen nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Vaterlandsersatz Europäische Union. Man konnte nicht mehr Deutscher sein nach der Schande da des Zweiten Weltkriegs und allen Verbrechen. Also hat man gesagt, wir erfinden uns neu als Europäer, die Europäische Union. Das ist für Deutschland das Entscheidende, da aus Bonn heraus, gewissermaßen aus der segensreichen Provinz. Mit der Wiedervereinigung ist dann plötzlich der alte, neue Teil Deutschlands dazugekommen, das übrig gebliebene sozusagen aus den ehemaligen Ostgebieten. Und die hatten auch ihren Vaterlandsersatz, das war die Sowjetunion. Aber die Sowjetunion ist eben zusammengebrochen 1989, 1991. Und diese Deutschen, die wollten dann sozusagen oder wollen Deutschland zurück. Und jetzt haben sie hier diese beiden Landesteile, die gewissermaßen an sich vorbeireden. Wenn die Ostdeutschen kommen und sagen, wir wollen Deutschland, dann löst das natürlich im Westen, so male ich mir das aus, Stress aus, weil man sagt, ja, um Himmels Willen, Deutschland, das ist ja Giftschrank, der Nationalstaat, das ist uns ja gewissermaßen ausgetrieben worden. Und so haben wir im Moment hier ein sagen wir einmal, identitätsstiftendes oder beeinflussendes Missverständnis, dass man ausbalancieren, austarieren muss. Da muss man wieder einen neuen Konsens, eine neue Basis der Einigkeit finden. Und da ringt man darum herum. Und darum ist vielleicht auch diese Stimmung jetzt im Moment etwas angespannt in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund, und das ist der letzte einführende Gedanke, muss man sich natürlich auch fragen, jetzt als einer, der da von außen kommt, wie will man sich da überhaupt einmischen? Soll man sich einmischen? Und mich interessiert natürlich diese Diskussion, und sie ist für die Schweiz auch wichtig, weil von der Entwicklung Deutschlands auch unser Land und letztlich Europa abhängt. Deutschland ist ein ganz wichtiges Land, ein Land mit einem unglaublichen Resonanzkörper an historischer, kultureller, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher, auch politischer Erfahrung, im Guten wie im Schlechten. Und das ist einfach ein unverzichtbarer Bestandteil, sozusagen ein Pfeiler gewissermaßen unserer europäischen Kultur. Und darum ist das natürlich für einen Journalisten, der da nicht nur im eigenen Schrebergarten wühlen möchte, ein hochfaszinierendes Thema. Aber seien Sie versichert, ich werde da weiterhin mit größter Behutsamkeit, wohlmeinend, mich da einzubringen versuchen und eben nicht mit dieser, ja, besserwisserischen Attitüde, von der es im Moment, ja, immer wieder, natürlich auch im Journalismus nur so wimmelt. Das ist ja die Berufsgefahr. Auch ich bin ja auch ein professioneller Besserwisser. Kommen wir zu den aktuellen Themen des Tages. Groß natürlich der Fußball jetzt wieder mit Länderspielen und so weiter. Und da muss einfach gesagt werden, ist doch großartig, dass wir den Sport haben. Der Sport ist auch ein zivilisatorisches, ein zivilisatorisches Wunder gewissermaßen, eine Errungenschaft. Und vor allem ist der Sport auch etwas, was es uns erlaubt, immer wieder auszusteigen aus dieser Feindseligkeit der Politik, aus der Konfrontation, aus dem heiligen Ernst oder dem scheinheiligen Ernst der Politik, um da wieder etwas spielerisch auch bestimmte Emotionen auszutragen. Und der Fußball ist natürlich auch ein Ventil für den Nationalismus. Früher musste man das sozusagen in der Armee zelebrieren. Heute ist das gewissermaßen entschärft, verfriedlicht worden im sportlichen Bereich. Natürlich gibt es da immer noch auch Leute, für die der Sport sozusagen existenziellen Ernst bedeutet. Aber der Sport ist etwas Wunderbares. Er bringt die Leute zusammen im Wettbewerb, auch zum Teil in der Konfrontation, aber eben auf spielerische Art und Weise. Und am Schluss gibt man sich die Hand und man muss auch lernen, mit Niederlagen umzugehen. Umso wichtiger, den Sport freizuhalten von der Politik. Leider haben wir viel zu viel Politik jetzt im Sport. Mängel bei der Terrorabwehr in Deutschland. Bund und Ländern fehlt es an einer gemeinsamen Gesamtanalyse zur Dschihadistenorganisation. Das sind jetzt Schlagzeilen, die Ihnen begegnen in den Nachrichten. Und das ist jetzt interessant, durch diesen Mordanschlag, durch dieses fürchterliche Attentat in Moskau haben jetzt auch die Franzosen, da wurde eine Terrorwarnung ausgegeben, aber auch die Deutschen gemerkt, dass sie da exponiert sind. Und zum einen ist natürlich die Frage der Gefährdung durch Terrorismus, das ist eine Frage natürlich sozusagen der Qualität der eigenen Geheimdienste und der Terrorabwehr, aber es ist eben auch eine Frage der Außenpolitik. Und die Schweiz hat da in der Vergangenheit stets versucht, einen möglichst neutralen Kurs zu halten. Eben mischt euch nicht in fremde Kriege, in fremde Händel ein, haltet euch raus, das ist das Privileg der Neutralität, der bewaffneten Neutralität allerdings, denn im Ernstfall müssen sie bereit sein, ihr Land selber zu verteidigen. Sie können dann nicht sagen, ja, ich bin neutral und im Krieg sollen die anderen mir dann aus der Patsche helfen. Das müssen sie dann eben selber in die Hand nehmen, die Verteidigungsfähigkeit. Aber ein wesentliches Element der Sicherheitspolitik der Schweiz war immer die Neutralität. Wenn sie mit niemandem Streit anfangen, wenn sie sich in keine Front einreihen, in keine außenpolitische, dann sind sie auch für niemanden eine Bedrohung. Dann sind sie auch auch nicht auf den Terrorlisten. Aber wenn sie natürlich da mitkriegen, am Hindukusch, im Nahen Osten, überall sich da hineindrängen oder auch hineindrängen müssen aufgrund von Bündnisverpflichtungen, dann setzen sie ihr Land einer akuten, auch terroristischen Gefahr aus. Und dieses Bewusstsein ist jetzt noch nicht so da, merke ich noch nicht in den Berichten. Man ist da eher aufs Technische, Inwendige konzentriert, eben die Qualität der Geheimdienste. Aber man müsste sich hier auch die Frage stellen, inwieweit exponiert man ein Land wie Deutschland oder Frankreich durch eine falsche Außenpolitik eben diesen Gefahren. Teure Gesichtswahrung, der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn ist offensichtlich beigelegt und kostspielig. Auch interessant, in der Schweiz haben wir weniger Streiks als in Deutschland. Wir haben auch weniger gewerkschaftliche Macht und wir haben keine Betriebsräte. Wir haben weniger politische Regeln, die da das Zusammenarbeiten reglementieren sollen. Dafür haben wir in der Schweiz natürlich auch Auseinandersetzungen und Arbeitskämpfe gehabt, aber es gibt da wunderbare Beispiele, wie man das eben dialogisch ohne Streik letztlich überwinden konnte. Und ein Trumpf meines Erachtens in der Schweiz, und das ist etwas, was in Deutschland fehlt, ist die Freiheit, ist die die relative Ungebundenheit da der schweizerischen Arbeitsmärkte, die sehr liberale Beschaffenheit, dass eben zum Beispiel Entlassungen den Unternehmen nicht erschwert werden, sondern man kann relativ leicht entlassen, muss da zum Teil auch nicht begründen. Aber das führt eben auch dazu, dass sobald eine Krise oder eine Bässe überstanden ist, auch schneller wieder Leute angestellt werden können. Russischer Raketenangriff auf Odessa. Ja, da ist natürlich die Befürchtung jetzt, dass die Russen weitermachen werden, bis sie Kharkiv oder Kharkov, Odessa und andere Städte unter ihrer Kontrolle haben, um dann sozusagen mit diesem abgesicherten Ostgürtel ihr Sicherheitsproblem gelöst zu haben. Jetzt in den Medien bei Ihnen heißt es ja dann immer, ja, Putin will die ganze Ukraine erobern und dann vielleicht noch ganz Europa. Das halte ich für eher exzentrische Szenarien. Ich meine, man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen, aber ich glaube, dass diese Diagnosen oder diese Standortbestimmungen verkennen, was eigentlich die tiefere Wurzel dieses Kriegs ist. Man hat sich da viel zu schnell auf eine Theorie verbissen. Aber die Experten, die vielleicht aus meiner Sicht etwas realistischer das Geschehen beurteilen, zum Beispiel ein John Mearsheimer an der Universität Chicago, der spricht davon, dass es hier also tatsächlich darum gehe, vor allem diese Ostteile, vor allem die klassisch russisch kulturell geprägten Teile der Ukraine sozusagen aus diesem Bürgerkriegsgewirr herauszunehmen, das in den letzten 8 Jahren da vorherrschte. Aber wenn Sie mit solchen Theorien kommen, sind Sie natürlich im deutschen Mainstream längst ein fürchterlicher Putin-Verharmloser. Ich habe übrigens in der Schweizer Ausgabe zu diesem Thema etwas gesagt, was meine Motivlage angeht. Mir persönlich geht es eben nicht darum, das Handeln bestimmter Politiker, zum Beispiel eines russischen Präsidenten, zu rechtfertigen. Mein Motiv ist eher, die moralische Selbstherrlichkeit zu entlarven und da etwas die Luft rauszulassen bei jenen, die durch die Verteufelung der anderen Seite sich gewissermaßen automatisch selber heilig sprechen. Und das ist die Gefahr, das ist dieser Moralismus, den wir heute im Westen haben, der sich blind macht gegenüber einer differenzierten Betrachtungsweise. Und wenn man da dagegen hält, ist das eben nicht eine Legitimation, eine Rechtfertigung von Kriegen oder von bestimmten außenpolitischen Gewalttätigkeiten, ganz im Gegenteil. Es geht aber einfach darum, hier sozusagen der Abgehobenheit oder der Neigung, sich da moralisch dem Übermut hinzugeben, auf der eigenen Seite, sich dem da etwas entgegenwirkend entgegenzustellen. Das ist, aber ich sage darüber dann noch mehr in der schweizerischen Ausgabe. Eine rechtsextreme Verschwörung, dubiose Spender, immer neue, immer dubiosere Spender für das Berliner Schloss und die Garnisonskirche werden bekannt. Was aber ist das Ziel dieser Leute und welche Gefahren gehen von ihnen aus? Das fragt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da ist man geneigt, als Schweizer den Deutschen und vor allem auch den Journalisten etwas Entspanntheit und Entkrampfung zu gönnen. immer wieder mit dem Hinweis darauf, dass ich nicht glaube, dass in Deutschland, also ich würde sagen, nicht glaube, ist eine Untertreibung. Ich bin überzeugt davon, dass wenn in Deutschland jetzt jemand käme, der wirklich, also sozusagen in dieser vollen Wortbedeutung, ein Nazi-Programm in die Politik hineinbringen möchte. Ich meine, so jemand hätte nicht die geringste Chance, in einem Wahlkampf irgendwelchen Widerhall zu finden, abgesehen davon, dass man ihn entweder psychiatrisieren oder dann allenfalls polizeilich behelligen würde, weil ein Nazi-Programm würde ja implizieren, dass man die Vernichtung bestimmter Bevölkerungskreise da als sozusagen Ziel der Politik ansagt, dass man Kriege und die Einführung der Diktatur, also die Beseitigung, die gewaltsame Beseitigung eines Regierungssystems gewissermaßen als Postulat erheben würde. Und das ist so weit von der Wirklichkeit entfernt. Man muss einfach aufpassen, dass man sich davon nicht sozusagen radikalisieren lässt in der Betrachtung heutiger politischer Vorgänge. Dann gibt zu reden diese Geste des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger, der da auf einem Gebetsteppich fotografiert wurde mit erhobenem Zeigefinger. Und das hat nun ein Portal in Deutschland zum Anlass genommen, um diesen Antonio Rüdiger zu einem Islamisten zu erklären. Und auch da würde ich sagen, regt euch ab, kommt zurück auf den Boden der Wirklichkeit. Es hat auch fanatisierte Christen gegeben, christliche Fundamentalisten, die ihre Hände zum Gebet zusammengelegt haben. Ist nun die zum Gebet verschränkte Hand ein Ausdruck des christlichen gewaltbereiten Fundamentalismus? Da würde ich ganz große Fragezeichen setzen, nicht zuletzt auch mit Blick auf Ostern. Und da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht überschießt gegenüber den Muslimen beziehungsweise gegenüber Leuten wie diesem Antonio Rüdiger. Die wehren sich nun, er wehrt sich nun gegen diese Beschuldigungen, er sei da ein islamistischer Fundamentalist. Das ist natürlich ein ganz schwerwiegender Vorwurf, auch vor dem Hintergrund jetzt dieser Terrorattacken in Moskau. Weitere Themen. Was noch aufgefallen ist, die Sängerin Sheryl Crow will keine Songveröffentlichungen nach ihrem Tod. Die Amerikanerin, ich schätze sie sehr, eine tolle Musikerin, ist mit einem neuen Album jetzt wieder hervorgetreten. Und sie beschäftigt und sie ärgert sich darüber, dass sie nun testamentarisch verfügen müsse, dass nach ihrem Tod keine unveröffentlichten Songs noch veröffentlicht werden dürfen. Und da hat sie natürlich recht, das ist zu einer Unsitte geworden, das Lebenswerk von Künstlern auszuschlachten, auch jene Teile des Lebenswerks, das sie selber gar nie veröffentlichen wollten. Und sie hat nun also das verfügt, dass das in keinem Fall passieren dürfe. Ein Londoner Gericht stoppt nun die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Assange vorerst. Die Briten möchten da zuerst Zusicherungen von den Amerikanern, dass dem WikiLeaks-Gründer und Aufdecker von amerikanischen Kriegsverbrechen in den USA nichts zustößt, dass also die Todesstrafe ausgeschlossen sei und auch die Meinungsäußerungsfreiheit gewahrt bleibe. Allerdings bei diesem Fall, bei der Betrachtung dieses Falles, muss man sich schon ernsthafte Fragen stellen, wie es um die Meinungsäußerungsfreiheit, um die journalistische Freiheit im Westen bestellt ist, wenn jemand wie er, der sich eben des Kapitalverbrechens angeblich schuldig gemacht haben soll, relevante Fakten veröffentlicht zu haben. Nicht zuletzt jene Schurkereien da in den Verhörgefängnissen der Amerikaner in Abu Ghraib und anderswo im Irak, dass so jemand überhaupt vor Gericht landen kann und auf diese erniedrigende und auch fürchterliche Art und Weise da in Untersuchungshaft und Verwahrung gehalten wird, das ist doch ein diametraler Widerspruch zu dem, wie wir unsere eigene Kultur sehen. Das ist der Fall Assange hier, also sozusagen ein Mahnbeispiel dafür, dass wir auch nicht abheben sollten, moralisch mit dem Zeigefinger immer auf die anderen weisen, um uns selber einzubilden, wir seien da sozusagen das Gottesreich der Anständigen, der moralisch Höherwertigen und der Freien. Schön wäre es, leider ist es nicht so. Und anstatt sich da immer nur an den anderen die Schuhe abzuputzen oder sich überheblich da aufzuplustern, müssen wir uns viel ernsthafter damit beschäftigen, die Freiheit, die Demokratie in unseren eigenen Gesellschaften da nicht vor die Hunde gehen zu lassen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Verzeihen Sie den etwas längeren philosophischen Einstieg. Ich hoffe, es ist immer noch jemand bis zum Schluss dabei geblieben. Doch das Schöne an dieser Sendung ist eben auch, dass ich sie machen würde, wenn niemand zuhörte. Denn es ist eine auch großartige Geistesübung, sich immer wieder improvisierend klar zu werden oder sich wenigstens einen Reim darauf zu machen, was da draußen passiert. Also die Selbsterkenntnis, die hier stattfindet, hat zumindest auch einen fruchtbaren Nebeneffekt für den Moderator. Einen schönen Tag, bis bald, machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.